Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, auf das Wort Gottes zu hören. Und aus der Bibel heraus heißt es, aus der Predigt eröffnet sich Glauben. Das ist ein Geheimnis, das kann man nicht machen, sondern das ist etwas, was geschenkt bleibt. Aber was stattfindet? Wir wären heute Morgen nicht hier, wenn nicht bei euch so etwas stattgefunden hat oder ihr auf dem Weg seid, dass es stattfindet. Wir beten dafür, dass man Dinge nicht nur hört, sondern sie so ins Herz fallen, dass sie uns in Bewegung setzen. Dass wir merken und spüren, Gott ist wirklich mit uns. Denn das ist so unglaublich wichtig, dass wir das erleben. Und wenn wir davon nur hören, dann kann man sich vielleicht mitfreuen, aber man erlebt es nicht selbst. Deswegen, ich möchte euch mal bitten, wem es möglich ist, steht doch mal kurz auf, nur wem es möglich ist. Wem es nicht möglich ist, nicht. Und es gibt so eine ganz tolle Geschichte, die ist einfach großartig, die machen wir immer im Chor. Das ist das Seufzen. Ja, dass wir alle Last wegseufzen. Ich meine, das ist eine Übung, aber es ist unglaublich, wie das hilft. Und ich mache euch das mal vor und dann möchte ich euch einladen, das einfach mal nachzumachen, so wie jeder möchte, ja? Also einfach so. Oh. Ja, können wir das einmal machen? Oh. Merkt ihr, wie gut das tut? Noch einmal, kommt. So, jetzt setzt euch wieder hin, wir haben alles rausgelassen. Und die Frische ist plötzlich wieder da. Ich bin auf einen Text gestoßen, der altbekannt ist und mit altbekannten Texten in der Bibel, die man vielleicht schon ganz, ganz lange kennt, schon von Kindestagen an, manch einer von uns, die haben eine Gefährdung. Und zwar die Gefährdung, dass sie nicht mehr in der Tiefe mich ergreifen. Denn das Wort Gottes muss mir auch immer wieder von außen gesagt werden. Natürlich stößt es dann in mein Innerstes, der Heilige Geist übersetzt es. Es eröffnet eine Resonanz wie ein Instrument, was, wenn man die Saite bewegt, dann eröffnet sich durch den Klangraum ein Ton, der einen schönen Ton nach außen bringt. Welche Töne gibst du nach außen? Und was kommt davor bei dir an? Dieser Text hat eine Überschrift, der ist klasse. Den habe ich gefunden in der Übersetzung von Bruns, die Bruns-Bibel. Die hat auch immer kleine Kommentare darunter, sie ist sehr empfehlenswert, wenn du an der Frage oder in der Frage dich bewegst, Mensch, welche Bibelübersetzung sollte ich denn nehmen? Eine Empfehlung. Und dort ist der Psalm 23 wie folgt überschrieben. Der Herr, ein starker Hirt und ein freundlicher Wirt. Noch einmal. Fand ich total klasse. Der Herr, ein starker Hirt und ein freundlicher Wirt. Das ist also unglaublich. Ich habe das gedacht, ist das falsch, ist das ein Druckfehler? Nein, nein, es kommt in dem Text vor. Ich lese ihn nach Bruns, Psalm 23. Eigentlich muss er gesungen werden, ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Rasenflächen. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf rechtem Wege, seinem Namen zu Ehre. Auch wenn es durch dunkle Schluchten geht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist mir nahe. Dein Hirtenstab und Stecken sind mir ein Trost. Du deckst mir einen Tisch unter den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir einen vollen Becher ein. Nur Gutes und Liebes werden mir zuteil werden mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn bis an das Ende meiner Tage. Was für ein großartiges Wort. Es ist ein Wort, wo Gott als der gute Hirte beschrieben wird. Als der Hirte, der, und jetzt müssen wir aufpassen, nicht so verniedlicht wird. Man ist ganz schnell, wenn man an Hirten denkt, da hat man so ein Bild von Verniedlichung. Der Hirte, ein Hirtendienst, eine Hirtin, ein Hirte haben Format gehabt und haben die ganze Kraft hineingelegt. Und haben ein Ja zu ihren Tieren, haben ein Ja zu dem Leiten, haben ein Ja zu dem Führen, haben die Bereitschaft einzutreten für ihre Tiere. Es waren mutige Leute. Es waren Leute, die aber einen Blick hatten auch für das Verborgene, was dem Tier widerfährt. Ich weiß nicht, wer von euch mit Tieren es zu tun hat. Wer hat von euch schon mal ein Haustier gehabt? Ein Haustier? Oh, das sind ja recht viele. Wer hatte kein Haustier? Könnt ihr mal zeigen? Kein Haustier? Okay, ich mache euch darauf hinweisen, ich wollte euch hinweisen, bei euch wohnen Spinnen und manch andere Dinge, die man unter dem Mikroskop sieht. Also wir haben alle Haustiere, aber die Frage ist, haben wir den Blick auf unsere Haustiere? Auf die, die uns anvertraut sind, wenn wir jetzt Haustiere haben, die man willentlich sich gewünscht hat oder auch dazu gekommen ist und man sagt, gut, den nehme ich mich jetzt an. Man kriegt, wenn man unterwegs ist, nur wenn man unterwegs ist, kriegt man ein Gespür, ob es dem Tier gut geht. Jetzt geht es heute Morgen nicht um Tiere, auch wenn die Schafe benutzt werden. Es ist ja was Übertragenes. Wir haben jetzt also die Leistung zu erbringen, dass es heute Morgen nicht allein um Schafe geht, sondern um dich und mich, als zur Herde Gottes gehörend. Und ich möchte euch einladen, dass da, wo ihr auch einen Menschen begleitet, da, wo ihr mit einem Menschen unterwegs seid, da, wo ihr euch um einen Menschen kümmert, dass ihr mal hineinhorcht, wie sehr ihr, wenn ihr eine aufrichtige Beziehung zu ihm habt, wie sehr ihr im Laufen und im Unterwegssein spürt, wie es dem anderen geht. Ich weiß, nicht jeder hat diese Empathie, nicht jeder merkt das. Es gibt auch so Felsen der Brandung, da klatscht alles ab. Aber es gibt die hellen Momente im Leben eines jeden von uns, wo tatsächlich man etwas spürt. Geht es dem anderen gut? Manchmal sieht man es ihm am Gesicht an. Manchmal in dem, wie er sich bewegt, nämlich viel langsamer als sonst. Man merkt, er hinkt. Und man merkt, es ist etwas geschehen. Gott ist so ein Gott, der als liebende Hirte dich und mich genau so sieht und von Herzen, von ganzem Herzen liebt. Und aber auch sieht, was uns fehlt, wo Defizite da sind, wo etwas gebraucht wird. Und es wird gebraucht, was wir heute mehr denn je immer wieder hören. Gerade wenn wir etwas älter werden. Die Jüngeren unter uns hören das manchmal nicht, aber sie gehen selbst mittlerweile vorbildhaft in Sportvereine und an Orte, wo man Sport treiben kann, denn sie wissen, ich muss mich bewegen. Ich muss in Bewegung bleiben. Wer hört es nicht? Du musst dich bewegen, sonst rostest du ein. Die Tiere damals, diese Schafe, die wurden von einem guten Hirten geführt, wie ich gerade das gelesen habe, auf grüne Rasenflächen. Bei Luther heißt es grüne Auen, saftige Auen, frisches Wasser, frische Wasserplätze. Und Bruns nimmt etwas auf, was sehr dicht am Grundtext ist, Ruheplätze. Das heißt, es ist beides. Wenn wir unterwegs bleiben wollen im Glauben, wenn wir wollen, dass Tiefgang bleibt, dass Leidenschaft bleibt, dass wir uns auf dem Weg wissen. Aber wer zeigt uns den Weg? Wie nehmen wir den richtigen Weg auf? Wie hören wir ihn? Habe ich innere Antreiber? Also, was meine ich mit inneren Antreibern? Innere Antreiber sind Antreiber, die ich in meinem Leben immer wieder kenne. Wenn wir wohin müssen, man hat ja Termine, auch als Familie, gerade als wir als ganze Familie noch zusammen waren, wenn wir wussten, wir wollen auf die Reise gehen ins schöne Dänemark, dann habe ich innere Antreiber gehabt, ein bestimmtes Zeitfenster an Zeit so auszukaufen, dass in diesem Zeitfenster das Auto gepackt ist, im Grunde genommen alles soweit vorbereitet ist und man zu einer bestimmten Zeit losfährt. Das kann sich unglaublich aufbauen in mir. Das ist wie ein Naturereignis, wie eine Quelle der Dynamik. Aber es trifft auf Menschen, Familie hat mehrere Menschen, da gibt es eine Ehefrau, die ich herzlich liebe, und Kinder, ganz wunderbar, die einen anderen Antrieb haben. Er ist nicht so getaktet. Er hat ein anderes Zeitmaß. Und auch das, was gepackt wird, wie es gepackt wird, ist nicht mit meiner Vorstellung eins, wenn ich daran denke, dass das alles im Auto Platz finden soll. Und das Schönste ist, wenn im Erleben dessen erlebt wird, dass man denkt, man hat das Auto jetzt gepackt und es ist alles drin und dann kommt tatsächlich noch eine Überraschung. da ist noch viel mehr. Und das muss auch noch rein. Das kann zu gewissen Herausforderungen führen und zu gewissen Reaktionen führen. Und ich kann euch sagen, wir waren immer dankbar, wenn wir alle im Auto saßen, vielleicht kennt ihr das auch noch, und man die Autotür zu und wusste, es ist tatsächlich nicht zu Hause geblieben. Und es ging los und alle sagten, ach wie wunderbar, bis dem ersten schlecht wurde. Zurück zum Text. Zurück zum Text. Der gute Hirte, der Vater im Himmel, eröffnet ein Vorangehen. Denn die Schafsherde läuft dem Hirten hinterher. Sie muss nicht angetrieben werden. Und deswegen braucht es gerade für die, und ich stelle mich zu denen, die so Antreiber haben, die das schnell und effektiv, und es muss doch auf den Punkt gebracht sein, die möchte ich einladen, dieses Wort für sich ganz bewusst zu vernehmen. Ich führe euch zuallererst, damit du aus deinem alltäglichen Rhythmus mal herausgeholt wirst, ich führe dich zu Rasenflächen, zu grünen Auen und zu frischem Wasser. Aber es braucht eine Entscheidung von dir. Es braucht die Entscheidung, dass du sagst, ein Tag in der Woche gehört wirklich Gott so ganz anders als die anderen Tage. Unsere Tage gehören insgesamt Gott. Er hat uns die Zeit geschenkt. Aber ein Tag, so wie er auch nach dem Schaffen der Welt, nach diesem kunstvollen Schaffen der Schöpfung, dass er ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Er ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Gott ruhte. Wir wissen aus anderen Worten, dass er nie schläft, der Hüter Israels. Er schläft nie und schlummert nie. Und doch ruhte er nach seinen Werken, so steht es im Schöpfungsbericht. Das heißt, Gott weiß darum, dass es einen Ruhetag geben muss, um tatsächlich sich zu sammeln und neue Kraft zu bekommen, losgelöst zu werden von dem, was man mitgebracht hat, nämlich unglaublichen Durst, einen Hunger, der, wenn man nicht aufpasst, falsch gestillt wird. Siehe das Programm, was wir heute in der Welt haben. Wir haben Hunger, alle miteinander, manche nach täglich Brot und manche haben eigentlich gar keinen Hunger mehr. Die sind nur permanent am Essen. Er weiß, was du brauchst, was ich brauche. Er weiß, dass wir diese Plätze brauchen, diesen Sonntag brauchen. Wir feiern nicht den Sabbat wie unsere jüdischen Schwestern und Brüder, sondern wir feiern den Sonntag, das Auferstehungsfest, Johannes 20, 19. Wir feiern diesen Tag als Tag des Herrn. Als Tag, wo wir eigentlich jeden Sonntag sagen, der Herr ist auferstanden, nicht nur Ostern. Der Herr ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden, das feiern wir. Und wir wollen uns erquicken lassen. Wir wollen uns stärken lassen. Wir wollen, dass unsere Seele erquickt wird und dass er mich leitet. Leitet dich wirklich Gott? Oder leitet dich etwas anders? Vielleicht deine Vernunft? Vielleicht der Wunsch nach Erfolg? Der Wunsch, die Dinge zu schaffen? Der Wunsch, allen es recht zu machen? Ich kenne so viele Leute, die wollen allen es recht machen. Immer mit der Überschrift, ich habe sie doch alle so herzlich lieb. Und sie verrennen sich, sie sind permanent am Rennen, sind im Land der Unruhe. Wie ist das bei dir? Wer ist es bei mir, der mich leitet? Und zwar jetzt kommt das auf dem rechten Weg. Es gibt nämlich auch falsche Wege. Falsche Wege sind anstrengende Wege. Falsche Wege führen dazu, dass ich irritiert werde, dass mein Glaube gedämpft wird und dass ich andere irritiere. Und schwuppdiwupp ist man tatsächlich wie in so einer Nebelwand. Wie ist das? Wer ist der, der dich leitet? Der, wenn es Gott ist, wenn es der Heilige Geist ist, wenn es Jesus Christus ist, dann ist es der, der immer dem Namen Gottes die Ehre gibt. Das ist der Schlüssel. Ehrt das, was du tust, Gott. Mit dem, was du sagst, wie du mit anderen redest, wie du dich verhältst, ehrt es Gott. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du wissen, dass es zu seiner Ehre geschieht und dass es der rechte Weg ist. Es fragen immer wieder Leute, wie ist denn der Weg jetzt zu erkennen? Dann darfst du gewiss sein, das, was Gott die Ehre gibt, was sich deckt mit seinem Wort, was in der Bibel steht und was er dir heute sagen möchte, er möchte dich an den Ort der Erquickung führen. Und was heißt das konkret für dich? Was heißt das konkret für mich? Muss ich mich von bestimmten Orten entfernen, mich verabschieden? Muss ich mich von bestimmten Orten bewusst freisprechen lassen im Gebet? Weil ich weiß, es sind Orte des Gebundenseins. Es sind Momente des Gebundenseins und ich brauche davon Befreiung. Dann ist der gute Hirte, der in Jesus Christus, so bezeichnet sich Jesus Christus ja selbst in Johannes 10, es ist der, der wirklich sein Leben gegeben hat am Kreuz für dich und mich, für deine Schuld, für deine Bindungen, für meine Schuld, für meine Bindungen und sie wirklich lösen kann. Und wir können davon uns gegenseitig berichten und schon gelöst hat. Aber es passiert immer wieder, dass man Orte aufsucht, wo man gar nicht am Anfang merkt, dass es Orte der Bindung sind, aber nicht an Jesus gebunden, sondern an etwas anderes. Ich lade dich ein, dass du heute dich diese Frage ganz, ganz nahe an dein Herz leiten lässt und vielleicht damit beginnst und sagst, ich richte mir jetzt eine Zeit ein in der Woche, wenn es der Sonntag ist, großartig, es wäre großartig, Tag des Herrn, wo ich wirklich mir bewusst Zeit nehme, vor Gott zu sein, zur Ruhe zu finden und zu merken, ich erquicke in meiner Seele, ich kriege eine neue Ausrichtung. Und das ist das Tolle im Gottes Wort, dass dieses Wort, die Schattenseiten, die dunklen Schluchten, das, was im Leben einem ganz viel abbringt, dass es das nicht außen vor lässt, dieses Wort, sondern dass da, wo es auch durch Schluchten geht, da, wo es durchs Todestal geht, ich tatsächlich sagen darf, wenn ich meine Sorgen bei ihm niedergelegt habe, wenn ich weiß, er führt mich und wenn ich verstanden habe, dass ich gelernt habe, seine Stimme zu hören, denn seine Schafe hören seine Stimme und kennen sie, so heißt es in Johannes 10, dann ist es so, dass ich nicht der Furcht erliegen muss. Furcht kennen wir. Furcht, dass wir Glauben verlieren oder Furcht vor Operationen oder Furcht vor Gesprächen, Furcht vielleicht vor dem Arbeitsplatz, vor dem nächsten Schultag, vielleicht vor einem Gespräch, ein Ehegespräch, vielleicht was auch immer. Wir kennen alle die Situation der Furcht. Und ich lade euch ein, ich bin eingeladen, dass ich höre, denn du bist mir nahe. Christus, der Lebendige, Gott, der Lebendige, der Heilige Geist, der Lebendige, ist dir nahe. Gerade in den Situationen, wo es durch schwere Krisen geht, wo es durch dunkle Täler geht, da ist er mir nahe und er erzeigt sich als freundlicher Wirt. Er zeigt sich als der, der sagt, und jetzt, mein Lieber, jetzt setz dich erstmal hin, meine Liebe, setz dich an diesen Tisch. Ich habe alles vorbereitet. Komm erstmal zur Ruhe. Und du musst dich nicht fürchten, ich bin da. Ich bin da. Und weißt du, was ich jetzt tue? Ich stelle mich zwischen deinem Problem und dich. Ich stelle mich zwischen den Menschen, der dir im Moment Mühe macht oder vielleicht vor dem du sogar Angst hast, wo du nicht mehr weißt, was du ihm überhaupt entgegenbringen kannst. Ich stelle mich zuallererst dazwischen und schaue dich an und du kannst mich ansehen und der andere, den ich dann auch im Blick nehmen werde zu seiner Zeit, den siehst du nicht, du schaust auf mich. Ich wünsche euch, dass dieses Bild mit euch geht, mit mir mitgeht. Dass auch wenn wir das Mahl des Herrn feiern, also das Abendmahl entgegennehmen, dass du weißt, auch im Angesicht von Feindschaft, von innerer Feindschaft. Manchmal ist der Körper mir auch Feind, weil eine Krankheit sich aufbäumt, weil eine Krankheit da ist, die ich nicht bestellt habe, die ich nicht wollte und sie ist da. Dass ich weiß, Jesus stellt sich zwischen diese Krankheit und mich und sage, sei getrost und schau die Zeichen an, nimm sie entgegen. Die Zeichen des Sieges. Diese Krankheit wird nicht das letzte Wort haben, selbst wenn du hier die Augen schließt. Diese Krankheit und jede Krankheit wird nicht das letzte Wort haben. Du wirst Auferstehung am Tag Jesu Christi erleben. Du wirst Auferstehung erleben von den Toten. Du wirst erleben, dass du komplett heil wirst. Ich weiß, und dafür beten wir und das sollen wir auch, dass Heilung geschieht auch im Jetzt und hier und das passiert. Und wir freuen uns darüber. Wir freuen uns mit den Menschen, die es erleben. Wir freuen uns, da wo Wunder geschehen, im Jetzt. Aber ich möchte dich bitten, dass dein Glaube so stark wird, weil du ihn dir schenken lässt, dass das, was wirklich immer wieder braucht, dass Jesus zwischen dem Problem und dir steht, dass du weißt, er bringt alles zum Guten. Das sagt dieser Psalm 23 aus. Du bist es, der mein Haupt mit Öl salbt. Wisst ihr, das ist was ganz Kostbares gewesen im Nahen Osten, dass du, wenn du zu Gast kamst, dass dir der Gastgeber diente in der Weise, dass er deine Füße wusch oder jemand hatte, der es tat und dir dann Öl über deine Füße, wohlriechendes Öl über deine Füße goss oder auch auf dein Haupt. Wisst ihr, was das heißt? Dass du würdig bist, dass du willkommen bist, dass es nicht egal ist, ob du da bist oder nicht. Ach, du bist auch da, ja, hallo. Sondern du, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich habe dich vermisst. Aber nicht jetzt, wann bist du endlich gefälligst wieder da, sondern es ist schön, zusammen zu sein. Ich glaube, darüber können wir neu lernen. Staunen über das, was Gott tut. Und auf diesem Hintergrund sagt David, und wir können es doch auch sagen, Gutes und Liebes kommt von dir. Und es berührt immer wieder mein Herz. Und wenn das das Gute und das Liebe ist, das Vollkommen, das in Jesus Christus seine Vollendung fand und findet, dass er der Auferstandene ist, der mit dir unterwegs ist, dann bist du der, der dem anderen, der anderen etwas weitergibt von dieser Liebe. Dass wir das jetzt gleich feiern im Abendmahl, das wünsche ich uns. Sei gesegnet und sei wissentlich stark. Du bist angenommen und keine Macht der Welt. Und darüber hinaus kann dich scheiden von seiner Liebe. Amen.